Thema lebe ein übernatürliches Leben oder lerne, wir sind ja beim Lernen hier, lerne das übernatürliche Leben. Aber zuerst möchte ich dich ganz herzlich einladen zu den regelmäßigen Gottesdiensten hier, jeden Mittwoch 16 Uhr, jeden Freitag 19 Uhr und jeden Samstag 19 Uhr und jeden Sonntag 10 Uhr. Also wir sind ganz tolle Christen. Also wir sind für die Juden recht, wir sind für die Moslems recht, wir haben am Freitag unseren Gottesdienst und wir sind für den Christen recht, wir haben am Sonntag unseren Gottesdienst. Also was wollen wir mehr? Da braucht niemand mehr kommen und sagen, ja, wir müssen jetzt einen besonderen Feiertag einlegen. Nein, wir haben alle Feiertage belegt. Okay, alle Feiertage belegt. Ich möchte euch also ganz herzlich einladen für Freitag wird das Thema sein, komm heraus aus deiner Enge. Am Samstag wird das Thema sein, bleibe ruhig in deinen Stürmen. Dreh nicht durch, bleib ganz still. Der Herr ist im Boot. Der Herr steuert das Schiff. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Der Herr hat das letzte Wort. Dann am Sonntag, wo sind die Helden? Wir wollen ja immer Stars, Superstars und so weiter. Wo sind die Helden heute? Wo sind die geistlichen Helden? Wo sind die Helden, die heute also uns was vormachen können? Ich bin der Größte, hat einmal ein Boxer mal gesagt, und der Allergrößte. Oder Beatles haben wir gedacht, sie wären größer als Jesus Christus. Und was ist aus ihnen geworden? Nach ein paar Jahren haben sie sich zerstritten und sind auseinandergegangen. Man hört zwar ihre Musik, aber von Jesus, er lebt immer noch und freut sich bester Gesundheit. So, lebe ein übernatürliches Leben. Zuerst einmal, wenn wir geboren sind oder werden, wir sind alle irgendwann mal geboren, keiner ist also ungeboren hier auf dieser Welt. Jeder hat irgendwie einen Vater, Mutter und ja, wir sind natürlich zur Welt gekommen und wir müssen das natürliche Leben lernen. Wir sind vollkommen. Wir haben Händchen, Füßchen, Köpfchen, Augen, Ohren, alles, wir haben alles, aber wir müssen lernen zu entdecken, wir müssen lernen zu greifen, wir müssen lernen zu gehen, wir müssen lernen zu sprechen, obwohl wir Zunge haben und alles und so weiter. Wir können nur schreien, oder das konnten wir, aber aus diesem Schreien muss das so eine Sprache werden. Also das natürliche Leben muss auch gelernt werden. Und im ersten Lebensjahr lernt der Mensch am allermeisten. Man sagt ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans auch nicht mehr. Also wir müssen alles lernen, uns alles aneignen, selbst Radfahren, selbst schwimmen. Wir müssen alles aneignen oder schreiben oder malen. Wir müssen uns alles aneignen. Ich spreche nachher über das übernatürliche Leben. Und dort, das Wiedergeborene, du musst genauso alles von Anfang an lernen. Glaub doch nicht, dass der Heilige Geist über dich kommt und du kannst alles. So geht es nicht, meine lieben Freunde. Sondern wir müssen lernen, jetzt schon mit Jesus Christus zu wandeln, im Geist zu wandeln. Und Jesus sagt, lernet von mir. Wir müssen lernen die Liebe, wir müssen lernen die Sanftmut, wir müssen lernen all die christlichen Tugenden, so was die Bibel uns schreibt. Das natürliche Leben wird gelernt. Und weißt du, wo man am besten lernt im Natürlichen? Wenn man arm ist. Der Arme lernt ganz schnell und ganz gut. Wenn man wenig hat und so weiter, wenn man in der Wüste ist, wir reden ja die ganze Zeit über die Wüste, wenn man in der Wüste ist und so weiter, du lernst dort aus nichts was zu machen. Du lernst das Überleben. Und wir sind hier eigentlich in dieser Welt, um für das ewige Leben zu lernen. Unser sehr viel. Du brauchst also keinen Glauben, wenn du Überfluss hast, wenn du gesund bist, wenn du stark bist, wenn du erfolgreich bist. Da brauchst du keinen Glauben. Der Glaube ist nicht nötig. Aber wenn du nicht genug zu essen hast, dann musst du aus allem was machen können. Aus allem. Wenn du in der Wüste bist, in Not bist, krank bist und so weiter, wenn du Schwierigkeiten hast, dann lernst du am allermeisten. Und deshalb danke Gott für deine Schwierigkeiten. Weißt du, das ist komisch, was ich sage, aber wir müssen lernen, alle Zeit für alles Danke zu sagen, auch für die Schwierigkeiten. Und gerade in den schwierigen Stunden lernst du am allermeisten. In Krankheit lernst du, mit deinem Körper umzugehen. In Angst lernst du, Mut zu entwickeln. Oder du versagst, beides ist drin. Viele scheitern natürlich und resignieren dann und sagen, das kann ich nie, das werde ich nie schaffen. Geben die Schule auf, du kannst ja auch die Schule aufgeben und die Schule schwänzen sogar. So wie viele Christen die Versammlung schwänzen und wundern sich aus, ja, ich habe kein Siegesleben, ich habe keine Kraft. Die schwänzen die Schule, die schwänzen die Versammlung. So, wenn wir nicht aufpassen, wir können blöd bleiben. Und manche wundern sich, warum ist aus mir nichts geworden? Und andere, die haben gebüffelt, gelernt, studiert und dann sind sie nicht nur Putzfrauen, nicht nur irgendwie Hilfsarbeiter. Nein, die haben sich etwas entwickelt und sie verdienen ihr Geld viel leichter. Und sie kommen viel leichter durch. Also der Wissen ist Macht. Deshalb Lernen ist so wichtig. Das Leben ist eine große Schule. Bei jeder Aufgabe und jeder Arbeit, da lernen wir was. Da stehst du da, wie macht man das? Zuerst machst du Fehler und aus den Fehlern lernt man. Auch geistlich, ich möchte das natürlich auf das Geistliche übertragen. Beides gehört zusammen und beides ist unzertrennlich. Was du nicht lernst, dann was du nicht umsetzt, was du nicht annimmst, was du nicht aneignest, nicht entwickelst und sagst, ja, wie macht man das? Neugier ist ein wichtiger Faktor, um was zu lernen. Lerne das übernatürliche Leben. Du solltest neugierig sein, was kommt mir dabei raus, was springt mir dabei raus. Vielleicht gewinnst du nicht und vielleicht hast du keinen großen Nutzen, aber durch die Auseinandersetzung und durch die Herausforderung hast du Charakter entwickelt, deine Persönlichkeit entwickelt, Durchhaltevermögen entwickelt. Weißt du, wir entwickeln Fähigkeiten in der Auseinandersetzung. Wir verändern uns im Gespräch zum Beispiel. Du sagst was, der andere sagt was und du hörst was und du ordnest, verstehst die Dinge richtig einzuordnen und plötzlich, ja, das ist so und das ist richtig. Bei jeder Predigt lernen wir was, bei jeder Beziehung, auch wenn wir versagen, bei jeder Begegnung. Weißt du, in der ersten Ehe versagst du, aber in der zweiten bist du dann vorsichtig, du willst nicht mehr die gleichen Fehler machen, noch einmal machen. Also da passt du schon auf oder das erste Mal machst du Fehler und verbrennst dich. Deshalb in der orthodoxen Kirche, da wird gesagt, also dann darfst du ja, du darfst dich einmal scheiden. Zweites Mal darfst du das nicht mehr scheiden, dann sagen sie, du hast nichts gelernt. Du hast nichts gelernt aus deinen Lektionen. Also deshalb, wir sollen lernen aus allen Dingen. Und manche Dinge kann man gar nicht reparieren und wiederholen und neue Auflage machen. Deshalb, man soll von vornherein gleich alles richtig machen. Bei jeder Reise, selbst wenn es nur um die Ecke ist, lernst du was. Bei jeder Reise, bei jedem Spaziergang entdeckst du etwas. Wir lernen, wir sind Lernende und deshalb, wir sind auf dieser Welt, um zu lernen. Die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse sind Notizen in unserem Inneren. Weißt du, in deinem inneren Herzen ist ein Notizblock, eine Festplatte. Das wird alles gespeichert, wenn man in der Sprache des Computers, der Computersprache sprechen möchte. Alle deine Erfahrungen, ob es negativ oder positiv, alle deine Erfahrungen werden gespeichert. Ob du mir das glaubst oder nicht, ob du Christ bist oder kein Christ bist, alle Erfahrungen, die du gemacht hast, gut oder schlecht, die werden alle gespeichert. Wir werden in unserem Unterbewusstsein alles festhalten, wir verewigen alles. Ob es eine Verletzung ist, ob es eine Freude ist, ein glückliches Erlebnis ist oder ein unglückliches, du kannst es auch nicht mehr löschen. Du musst nur ein Stichwort geben und schon wird alles hochgerufen, wird alles wachgerufen. Was passiert ist, ist passiert. Leute, lasst uns das sagen, egal ob Christ oder nicht Christ, egal wie du stehst, wie du dich entwickelt hast, was passiert ist, ist passiert. Du kannst nichts mehr rückgängig machen. Was gesagt wurde, ist gesagt. Du kannst nicht mehr die Worte zurückholen. Die sind im Raum, ist ausgesprochen, ist veröffentlicht. Wir können nichts mehr zurücknehmen. Du kannst dich entschuldigen, aber zurücknehmen kannst du nichts. Es ist gesagt worden. So. Du kannst nicht mehr ungeschehen machen, was geschehen ist. Es ist passiert. Es gehört schon, was passiert ist, gehört alles bereits der Vergangenheit. Wir haben keinen Zugriff auf die Vergangenheit. Wir haben nur auf die Gegenwart Zugriff, aber nicht auf die Vergangenheit. Und noch nicht auf die Zukunft. Also uns gehört nur das Heute, aber gestern gehört uns nicht mehr und das Morgen gehört uns noch nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir weise wandeln. Lerne übernatürlich zu leben. Der erste Punkt, was mir wichtig ist, wir sollen bewusst leben. Nicht einfach nur sich treiben lassen von seinen Gefühlen, von seinen Bedürfnissen oder was auch immer ist. Will ich oder will ich nicht? Ich will oder ich will nicht. Du weißt es, auch wenn schon längst was vergessen wurde und schon Gras drüber gewachsen ist, es kommt immer wieder hoch. Spätestens, wenn es nach Hause geht, wenn es in die Ewigkeit geht, wenn du vor den Toren der Ewigkeit stehst. Deshalb können so viele Menschen gar nicht friedlich sterben. Und manchmal wundere ich mich, auch Christen nicht. Ich frage mich, warum können auch Christen nicht in Frieden einschlafen, weil sie gar nicht an ihrer Vergangenheit gearbeitet haben. Da sind so viele Sachen, was sich so angestaut hat und so weiter. Alles wird in einem Lebensbuch festgehalten, steht drin. Ich habe mal einen Fall beobachtet, da, wenn du auf dem Friedhof bist, Ruhe in Frieden oder hier ruht in Frieden. Hier ruht in Frieden. Weißt du, es ist Quatsch, was da drin draufsteht. Ruht in Frieden. Ein Mensch, der nicht in Frieden gelebt hat, kann auch nicht in Frieden ruhen. Und ich habe einen Fall da beobachtet ein bisschen. Also ein Streithammel, der mit allen Leuten Krach hatte, der so ein Einzelgänger war. Also der sich mit seiner ganzen Umwelt, seiner Familie nicht verstanden hat. Und dann haben sie auf Grab hingeschrieben, hier ruht in Frieden. Weißt du, der kann gar nicht in Frieden ruhen. Seine Vergangenheit holt ein. In der Ewigkeit holt uns unsere Vergangenheit ein. Denn was der Mensch sieht, das erntet er. Das erntet er. Wenn wir so die Bibel studieren, da wird für jeden ein Lebensbuch angelegt oder eine CD. Und da wird alles gespeichert. Da wird alles gespeichert, da wird alles geprägt, was dich verfolgt, das dich dann begleitet und das mit dir ist immer und mit dir immer geht. Das ist in dir drin. So wie auf einer Chipkarte. Das geht heutzutage so einfach. Die Technik demonstriert uns, Leute, wir können nichts vergessen, wir können nichts ignorieren. In Malachi 3, Vers 16 heißt es, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander, der Herr merkt und hört es, und es wird ihnen ein Gedenkbuch angelegt, geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen lieben. Also es gibt ein Gedenkbuch, also du hast noch einen anderen Chip in dir. Und diesen anderen Chip, da wird auch all das gespeichert, was gut ist. Und der Mensch wird gewogen und so leicht erfunden. Also das Leben wird beobachtet, nicht von den Menschen. Die können dich ignorieren und die können dich auch in Frieden lassen. Aber Gott schaut unser Leben an. Und eines Tages müssen wir alle vor Gott stehen. Und dann kommt das alles raus. Gott führt über alle ein Buch, über jeden Einzelnen. Und dann heißt es, und Bücher werden aufgetan. Und auch das Buch des Lebens, wer da nicht verzeichnet ist, der wird in das ewige Feuer geworfen. Also werden Bücher geführt. Und überleg einmal, über jede Tat, über jeden Gedanken, da wird richtig ein Roman geschrieben. Da werden Details, nicht nur Stichworte, sondern da wird alles festgehalten, was da passiert ist. Da kriegen wir richtig Angst. Guck mal, heutzutage, wir werden überwacht. Überall sind Kameras. Egal, wo du hingehst, in die Sparkasse, im Warteraum, beim Arzt, dann, oder schon, wenn du dich bewirbst, weißt du, dann lassen sie dich mal allein und da wollen sie sehen, wie du dich bewirbst und wie du dich verhältst. Bist du wirklich ruhig, bist du gelassen? Du wirst beobachtet und dann wirst du bewertet. Und an ihren Werken wird man dann gemessen oder dann wird man gemessen. In Daniel Kapitel 7, Vers 10 heißt es, und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausende und Tausende dienten ihm und Zehntausende standen vor ihm. Und das Gericht wurde gehalten und Bücher wurden aufgetan. Schon im Alten Testament, da heißt es von Büchern und Tausenden, Abertausende. Da gab es also, da wurde jeder offengelegt. Da werden Bücher geöffnet, die verschlossen wurden. Weißt du, da kann, so wie Stasi-Akten. Da wirst du beobachtet, weißt du, da kommt alles raus. Da kommt alles raus, wer dich bespitzelt hat, wen du bespitzelt hast, wem du ein Bein gestellt hast, wer dir ein Bein gestellt hat. Da kommt alles raus, das Gute und das Schlechte. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und ich will natürlich niemand jetzt Angst machen, sondern ich möchte uns in die Realität zurückbringen. Lebe ein übernatürliches Leben. Hier kannst du vieles vergessen, ignorieren, Gras drüber wachsen lassen und unter dem Teppich kehren. Aber für die Ewigkeit geht das nicht, mein Freund. Für die Ewigkeit geht es nicht. Gott hat ein Licht, der durchleuchtet, er sieht unser Innerstes, er sieht unsere Gedanken von Ferne. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah, die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Nicht nach ihrem Glauben, nicht nach ihren frommen Worten, nicht nach ihrem frommen Benehmen, nein, nach ihren Werken. Was haben sie getan? Und ihre Werke folgen ihnen nach. Epheser Kapitel 5, Vers 13. Das alles aber wird offenbar werden, wenn das Licht im Licht aufgedeckt wird. Das alles wird offenbar werden. Alle Werke werden offenbar werden. Hier kannst du sagen, aus dem Augen auf den Sinn. Aber bei Gott kannst du nicht weglaufen. Jede Kleinigkeit wird offenbar werden. Wenn du das mal vorstellst, also kriegst Panik fast, da wird's eng, wenn du das vorstellst. Die Kleinigkeiten verfolgen mich. Es ist Wahnsinn. Alles, was stimmt und was nicht stimmt, wird offenbar werden. Weißt du, hier kann man erzählen, das und das, aber in der Ewigkeit kann man Gott nichts erzählen und zumindest mir selber, ich kann mir nichts vormachen. Ich bin. der ich bin. Und ich werde der sein, der ich war. Und nicht nur der liebe Gott, sondern auch ich. Denn ich bin ein Stück von Gott. Und ich werde vor Gott stehen. Jetzt werden dort Bücher geschrieben. Und ganz fleißig. Die Engel, jeder Mensch hat einen persönlichen Engel. So einen Schreiber, einen Schriftgelehrten, der für ihn alles aufschreibt. Da sitzt ein Engel da auf dem Stuhl und sagt, jetzt gucken wir mal an, beobachten den, schau den genau zu. Und von allen Seiten, wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Nicht nur von Kameras, sondern von Engeln. Es werden Bücher angelegt. Und dann kann man nachher seine Geschichte lesen. Weißt du, manche haben eine dicke Akte und andere haben vielleicht eine kleine Akte, aber wichtig ist, was steht in der Akte drin? Was steht drin? Da kannst du nachher nicht leugnen und sagen, das war nicht. Nein. Du kennst ja, manchmal sieht man im Fernsehen, da so, also Polizei verfolgt auf der Autobahn die Schnellfahrer. Verstehst du? Und wenn die dann einen sehen, einen, der falsch fährt oder zu dicht auffährt und so weiter, und dann schalten sie die Kamera ein. Und dann wird es aufgenommen. Und dann sagt, nein, das bin ich nicht. Dann sagen, schauen Sie an, ist das nicht Ihr Auto? Ist das nicht Ihr Kennzahl? Und sehen Sie, wie Sie gefahren sind? Es wird alles aufgezeichnet und noch viel mehr. Denn schaut mal, das, was die Technik heute kann, hat Gott schon längst gekonnt. Und tausendmal gekonnt und zehntausendmal gekonnt und noch viel raffinierter und viel besser. Da wird jeder Schritt, jedes Benehmen, jede Reaktion, alles, was geschehen ist, wird festgehalten. Der Heilige Geist weiß auch, was geschehen ist und was nicht geschehen ist. Wir können also Gott und dem Teufel und niemand was vormachen. Weißt du, der Ananias und Sapphira, die bilden sich ein, ja, wir haben es so teuer verkauft. Verstehst du? Und sie wollen den Heiligen Geist belügen. Und denken, der Heilige Geist ist dumm. Der Heilige Geist versteht es nicht. Nein, der Heilige Geist weiß auf Heller und Pfennig oder Euro und Cent, was sie verkauft haben und was sie gekriegt haben. Weißt du, sie konnten dem Heiligen Geist nichts vormachen. Nichts. Und wir haben auch manchmal so, wir reden und wir machen Gerüchte, setzen Gerüchte in die Welt und wir wissen, dass es nicht wahr. Wir leben auch für die Ewigkeit, jeder Einzelne. Was ich heute sage, ist einfach, lerne das Übernatürliche, das ewige Leben zu leben. Dass wir weise wandeln, bedenke, dass wir sterben müssen, heißt es einmal in der Bibel auch, dass wir klug werden. Du musst also hier schon lernen, deine Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Und das ist ein Punkt, was mir Gott gezeigt hat, was ich weitergeben möchte. Wir haben Murks in unserem Leben gemacht, wir haben Fehler gemacht, wir sind gefallen, wir haben Dreck am Stecken. Aber ich kann diese Geschichte aufarbeiten. Und das ist ein Thema in der Bibel, was ganz wichtig ist zu der Vergebung. Weißt du, zuerst mal, wir müssen unsere Sünden Gott bekennen, Nummer eins. Denn nur Gott kann unsere Vergangenheit ausradieren oder den Text zerstören, wie es in der Bibel manchmal so ist. Und nur der liebe Gott kann uns neue Geschichte schenken und uns vergessen lassen oder vergeben. Aber dann ist noch ein anderer Punkt, Wiedergutmachung. Wir kommen nicht an der Wiedergutmachung vorbei, Leute. So gut wie es möglich ist, sollten wir lernen, auch unsere Geschichte aufzuarbeiten. Dafür sind wir hier, dass wir die Verletzungen, die passiert sind, aufarbeiten, dass du den Leuten vergibst oder die Leute um Vergebung bittest, wenn du andere verletzt hast. Und wir verletzen alle miteinander. Dass niemand, der niemand verletzt, durch blöde Benehmen, durch dumme Gedanken, durch dumme Worte, durch Verurteilung, durch Richten, durch sich anmaßen. Zuerst einmal gibt es das Buch des Lebens und eigentlich sollten wir alle drinstehen im Buch des Lebens, aber die Bibel sagt, bitte pass auf, dass du nicht aus dem Buch des Lebens getilgt wirst. Im Psalm 69, Vers 29 sagt David, tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben sind und neben den Gerechten stehen. Weißt du, das ist schon Hass. Und wie viele Leute hassen sich einander, Familien sind zerstritten, hassen sich einander, streich sie aus dem Buch des Lebens. Nein, wir sollten beten, Herr, schreib ihren Namen im Buch des Lebens hinein. Wir sollten Gehilfen sein, dass wir einander helfen. Aber so wie wir anderen gegenüber sind, so wird man auch uns gegenüber behandeln. In Josua Kapitel 10, Vers 13, da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Und das steht geschrieben im Buch der Redlichen. Es gibt also ein Buch der Redlichen. Also es sind viele Bücher. Gott hat eine ganze Bibliothek. Für jeden Einzelnen ist eine ganze Bibliothek angelegt. Buch des Lebens und dann das Buch der Gerechten, dann ist das Buch der Redlichen hier und heißt es, so blieb Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, bis der Tag vorbei war und sie den Sieg errungen hatten. Das Buch der Redlichen. Also, wo stehen wir? In welchem Buch stehen wir? Im Buch der Redlichen, im Buch der Gerechten, im Buch der Heiligen? Bücher werden geführt. Und wessen Name war nicht gefunden im Buch des Lebens? Deshalb sagt Jesus, als die Jünger, die Apostel zurückkommen, Lukas 10, Vers 20, als sie begeistert sind, oh Herr, uns sind die Dämonen untertan. Krankheiten, wir können heilen, alle Krankheiten, wir können Aussätzige reinmachen und so weiter. Dann sagt Jesus, bitte beruhigt euch. Wisst ihr, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern dass euer Name im Buch des Lebens steht. Und um das geht es. Fang an, ein übernatürliches Leben zu leben, dass du dir bewusst bist, mein Name steht im Buch des Lebens. Und nur um dieses, das sollte unser Gebet sein, das sollte unser Anliegen sein, dass ich dabei bin, bei diesen Redlichen, den Gerechten. Offenbarung Kapitel 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, dieser Antichrist natürlich und der falsche Prophet und so weiter, ist gewesen und ist nicht und ist wieder aufgestiegen und ist in den Abgrund wieder in die Verdammnis gefahren und. Und alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, die gehen mit in den Abgrund, mit dem Antichristen, mit dem Teufel. Und so jemand war nicht gefunden im Buch des Lebens, Offenbarung 20, Vers 15, der wurde geworfen, dem ewigen, feurigen Pfuhl. Weißt du, ob du im Buch des Lebens stehst oder nicht, das kann nicht egal sein, darf dir nicht egal sein. Es muss unser Ernst sein und das bestimme ich selber, ob ich drin stehe oder nicht. Nicht der liebe Gott und nicht der Heilige Geist. Und nicht der Pastor, ich bestimme durch mein Verhalten. Und so sage ich euch, in Lukas 15 sagt Jesus, so sage ich euch, es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen jeden Sünder, der Buße tut. Also die erste Voraussetzung für ein übernatürliches Leben ist Buße. Dass ich meine Sünden erkenne und dass ich umkehre. Buße ist für mich Umkehr und meine Umkehr bestimmt meine Ewigkeit. Eigentlich, ich muss meine Vergangenheit wieder umkehren. Ungeschehen machen. Das kann ich natürlich nicht. Das ist unmöglich. Aber so viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Und es liegt oft an uns. Wir sind stur, stoffeln, hart, unbarmherzig, eigenwillig, egoistisch. Umkehr, wieder zurückgehen und lieber die Hand reichen und lieber den Dummen spielen. Aber doch gerettet sein. Es ist Freude bei den Engeln im Himmel über jeden, der Buße tut, der umkehrt. Umkehr, das ist das ganze Geschehen rückgängig machen. Denk an die Geschichte mit Zachäus. Zachäus sagt, und Herr, so ich jemanden betrogen habe. Und wie viele Menschen hat er betrogen? Das weiß er gar nicht mehr. Aber, und so ich jemanden betrogen habe, den Armen gibt er was zurück. Er versucht also, vieles kann ich nicht mehr wieder gut machen. Stell dir mal vor, du hast bei Karstadt was geklaut. Und manche Leute klauen. Ich habe neulich was gekauft, bin in der Garderobe, ziehe mich an und merke, da sind alte Klamotten da und der Mensch ist nicht mehr da. Der hat eingekauft, sich neu eingekleidet und ist rausgegangen. Und seine alten Klamotten, Schuhe und sowas hat er da gelassen. Und er ist entwischt, wie auch immer. Und so wird es. Heutzutage wird geklaut. Man nennt das Organisieren. Weißt du, der Teufel steht auch auf seine Art zu organisieren. Ich war gestern, glaube ich, beim Einkaufen und da kam die Frau nicht an die Kasse. Da sage ich, da muss man mal nur die Kasse überfallen und da werden schnell die Leute kommen. Sie werden nicht glauben, wie oft unsere Kasse schon überfallen worden ist. Da erzählt sie mir, wie oft die Kasse überfallen worden ist. Das ist fast normal und du kannst gar nichts machen. Und da hat sie ihr dann erzählt noch, also was ihr passiert ist, wenn sie Polizei rufen, wir wissen, wo sie wohnen. Und so, und dann muss sie wohl oder echt oder recht sich bestehen lassen und dann nachher erst Alarm schlagen. Also, heute in Neukölln oder in Kreuzberg, in manchen Gegenden, da ist es fast gefährlich, Verkäuferin oder Kassiererin zu sein und an der Kasse zu arbeiten. Also, die Welt ist böse geworden und ihre Werke folgen. Weißt du, das wird alles festgehalten, Leute. Der ganze Diebstahl, alles. Niemand hat es gesehen, aber weißt du, du hast es gesehen. Dein Gewissen hat es gesehen. Dein Geist hat es gesehen. Und dann natürlich Gott. Aber du glaubst ja nicht an Gott, ist ja egal. Aber Gott in dir, der hat es gesehen, dein Gewissen, und das ist geschlagen. Das erste Mal bist du aufgeregt gewesen, aber nachher bist du abgebrüht. Und merkst es nicht einmal. Dann bist du so stumpf, dass du nichts mehr merkst. Aber alles wird festgehalten. Alles wird festgehalten, Leute. Ich sage das nur, weil unsere Gesellschaft verdorben ist. Die Bibel sagt, lasst euch nicht von diesem Bösen überwinden, Römer 12, Vers 21, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also, wir müssen unsere Geschichte aufarbeiten. Wir können nicht einfach so stehen lassen. Ich bin jetzt Christ, ich glaube an Jesus, alles ist vorbei, alles ist neu, ich bin eine neue Schöpfung. Nein, ein Neues ist im Werden. Und das ist Kleinarbeit. Unsere Erlösung ist ein Prozess. Es beginnt mit der Bereinigung der Dinge, Bereinigung der Vergangenheit. Weißt du, man kommt mit Gott und sich selbst ins Reine. Mit Gott und sich selbst. Und natürlich, wenn du mit Gott und sich selbst ins Reine kommst, kommst du auch unwillkürlich mit den Menschen, mit deinen Mitmenschen ins Reine. Was glaubst du, was alles da rauskommt? Versprechen, die du nicht gehalten hast. Rechnungen, die du nicht bezahlt hast. Oder Dinge, die du angestellt hast und keiner weiß es. Aber du weißt es. Und weil du es weißt, ist die Kamera in dir, die alles festhält. Es ist der Aufarbeitung unserer Vergangenheit so wichtig, diese innere Bereinigung, diese innere Bereinigung, innen drin. Ich muss es, vieles muss ich Gott überlassen und sagen, lieber Gott, guck mal, das tut mir so weh. Ich habe hier geschwiegen, ich hätte reden sollen. Was habe ich getan? Ich habe geschwiegen. Und da, wo ich hätte schweigen sollen, habe ich geredet. Und das alles wird festgehalten. Tonbänder laufen, Kameras laufen. Weißt du, es ist die innere Heilung, die angesagt ist. Nach der Vergebung, nachdem du dein Leben Gott übergeben hast, muss dein Leben innen drin heilen. Müssen die ganzen Risse, die ganzen Missstände bereinigt werden. Da müssen dir nicht nur zugekittet werden oder zugeputzt werden. Ich bin in München, stehe ich mal in München an einer Baustelle, oder ich warte auf dem Bus und stehe da und dann sehe ich, wie der Maurer mauert. Also nichts gegen Maurer, aber der mauert einfach. Und dann fängt er die Wand zu verputzen und ich sehe, denke ich, entweder bin ich schief und schräg oder ist die Wand schräg. Dann nach einer Weile, ich musste länger warten, dann gehe ich hin und sage, Entschuldigung, aber mir sieht's aus, dass die Wand schräg ist. Dann nimmt er die Wasserwaage und sagt, ja, das ist so. Aber wissen Sie, mit dem Putz macht man wieder grad. Und so sind viele Christen, die machen mit dem frommen, religiösen Putz wieder die Dinge grad. Aber die Wand ist schief. Und eines Tages bricht sie ein. Und eines Tages haben wir die Katastrophe. Und eines Tages kommt es raus. Was hat er da gemauert? Wer ist haftbar dafür? Für diese Bausünden? Wer ist da haftbar? Umkehr führt zu der Nachfolge Jesu erst. Erst die Umkehr. Erst wenn du anfängst, die Uhr zurückzudrehen, zu regulieren, die Verhältnisse, was damals waren, das führt dann her zum Glaubensgehorsam, dass du sagst, ich muss die Dinge in Ordnung bringen, tut mir leid, auch wenn ich mich überwinden muss. Und das ist dieses Überwinden, wer sich selbst überwindet und sich den Mut nimmt und sagt, vergib mir. Und Vergebung. In der Bibel heißt es, wenn wir unseren Schuldigen nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Braucht man gar nicht beten. Vergiss es, deine ganzen Bußgebete und die ganzen Vaterunser-Gebete und so weiter. Vergib unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. In Offenbarung 22, Vers 19. Und wenn jemand etwas wegnimmt von dem Buch oder von den Worten des Buches der Weissagung, so wird Gott auch wegnehmen vom Baum des Lebens. Und von der heiligen Stadt und so weiter. Und von allen Verheißungen, was im Buch des Lebens ist. Also du verkürzt dein Leben. Du beschädigst dein Leben, wenn du etwas wegnimmst und sagst, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Wiedergutmachung. Unser Leben muss nach der Bibel ausgerichtet werden. Und das ist, wie unser Leben eingestellt wird. Und da wird uns gesagt, also du sollst nicht richten. Und wie viele Menschen hast du schon gerichtet und verdammt und verurteilt? Also mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist unter alle Kanonen. Jetzt kommt noch dicker. Aber verstehst, wir müssen aufpassen, was wir reden. Sogar wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Überleg einmal. Über jedes unnütze Wort. Ein Wort, das niemand was genützt hat. Es hat dir nichts genützt, es hat dem anderen nichts genützt, es hat Gott nichts genützt, es hat niemand was genützt. Über unnütze Worte. Und der Tag ist lang. Nur Überwinder bleiben im Buch des Lebens. Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angezogen werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also, wer überwindet? Du musst lernen zu überwinden, die Dinge wieder gut zu machen, deine Vergangenheit aufzuarbeiten. Du kannst die Uhr nicht zurückdrehen, aber du kannst Gott bekennen, Gott um Vergebung bitten, Einzelheiten. Gewiss, vergib mir alle meine Sünden. Da sind sie vergeben. Aber jetzt beginnt die Detailarbeit. Und der Heilige Geist erinnert dich an bestimmte Dinge, an bestimmte Leute, an bestimmte Situationen. Nur wer reine Kleider hat, der bleibt im Buch des Lebens. Wie wird man rein? Die Sünden, die Fehler und so weiter müssen zuerst mal vergeben werden. Da, wo wir schuldig geworden sind, da muss zuerst mal die Sache bereinigt sein. Du musst nicht dem lieben Gott nur Sünden bekennen. Nein, da, wo du gesündigt hast, da musst du hingehen und die Sache in Ordnung bringen. Habe ich gegen Gott gesündigt, muss ich mit Gott in klarkommen. Habe ich gegen meinen Bruder gesündigt, muss ich mit meinem Bruder oder Schwester in Ordnung kommen. Habe ich gegen mich selbst gesündigt, und das gibt es auch, Sünden gegen sich selbst, dann muss ich mit mir selber klarkommen. Und sagen, Johannes, nächstes Mal machst du es nicht. Iss weniger oder trink weniger oder mach das weniger. Und so weiter. Da muss ich mit mir selber klarkommen und mir selbst um Vergebung bitten. Also ich muss mich selbst, aber ich kann nicht nur einfach sagen, ich ignoriere alles. Nein, ich muss mit mir selber klarkommen. Da, wo wir falsch sind, wo wir merken, dass wir falsch sind oder und so weiter, uns falsch verhalten haben, da müssen wir die Dinge in Ordnung bringen. Korrigieren nennt man sowas. Das sind Kurskorrekturen. Weißt du, du driftest langsam ab und am Schluss gehst du in die falsche Richtung. Deshalb Buße und Umkehr ist Kurskorrektur. Und solange wir leben, können wir jederzeit unsere Richtung verändern. Solange wir noch da sind und auf dem Fahrrad sitzen, kann ich mein Fahrrad umdrehen und ja, da kann ich alles, solange ich in Bewegung bin. Aber erst, wenn ich tot bin, bin ich nicht mehr fähig, bin ich nicht mehr in der Lage. Also, solange du lebst, wo du jemanden betrogen hast, wo du jemanden geschadet hast, wo du jemand was weggenommen hast, was glaubst du, was in der Ewigkeit alles rauskommt? Oh, oh, oh. Oder auch wo andere an dir schuldig geworden sind. Du bist nicht immer der Sündenbock, weißt du, auch andere sind an dir schuldig geworden. Und oft deshalb, damit der andere was an dir lernt. Und du fragst dich, warum? Weißt du, jede Begegnung hinterlässt Spuren in unserem Leben, wo andere dich verletzt haben, wo andere dich missbraucht und ausgenutzt haben, wo... Weißt du, wir müssen dem anderen vergeben. Gott sagt, ich vergebe dir. Und deshalb sind andere an dir schuldig geworden, damit du dem vergibst. Gott will sehen, bist du bereit, ihm zu vergeben? Bist du bereit zur Versöhnung? Wenn wir nicht vergeben, dann liegt auf uns eine Schuldenlast. Dann wird auch Gott uns in alle Ewigkeit nicht vergeben. Menschen, die nicht vergeben, die tragen eine Last mit sich. Die tragen eine Last mit sich und die belassen sich in die gesamte Ewigkeit. Also, der hat mir das und das ein Bein gestellt, mich in Not gebracht, in Schwierigkeiten gebracht, mich süchtig gemacht, mich umgebracht. Was glaubst du, was einmal in der Ewigkeit rauskommt? Die ganzen Mörder. Auch diese heimlichen Meuchelmörder. Und so weiter, von den Verschwörern. In der Bibel sagt, da wird keine Sünde durchgelassen. Gott lässt nichts durch. Es muss alles aufgearbeitet werden, abgearbeitet werden. So, entweder es wird gesühnt, das ist okay, wenn es gesühnt wird, oder das Blut Jesu bedeckt die Sünde. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sühnst, du gehst in den Knast und, ja, bezahlst die Rechnung, bist quitt. Und löffelst die Suppe aus, leidest an deinem Leib. Wenn du gegen deinen Körper gesündigt hast, leidest du an deinem Körper. Und du trägst dieses Leid und duldest dieses Leid und ist okay, vergiss es, dann ist erledigt. Also viele leiden nur, weil sie gesündigt haben irgendwo und der Körper spricht eine ganz klare Sprache. Oder du nimmst die Versöhnung Jesu an, in seine Wunden sind wir geheilt. Und sagst, Jesus, ich habe so viele Fehler gemacht, ich habe so falsch gelebt, ich habe so falsch gegessen, so falsch getrunken, so falsch mich benommen, vergib mir. Und bittest um Vergebung. Und wenn er dir vergibt, dann ist es Gnade. Du hast keinen Anspruch auf Vergebung als solches, aber es ist Gnade. Deine Sünden Gott gegenüber, die sind vergeben. So, du kommst mit deinen Sünden ungeschoren nicht davon. Also wir werden alle irgendwo rangenommen. Gott ist ein gerechter Gott, Gott lässt also nichts durchgehen. Und ein wesentlicher Teil des übernatürlichen Lebens ist die Versöhnung und die Vergebung. Mit sich selbst versöhnen, mit Gott sich versöhnen, mit anderen sich versöhnen. Das ist ein wesentlicher Teil des übernatürlichen Lebens. Nicht mehr fluchen, sondern segnen. Erst mit der Vergebung beginnt das übernatürliche Leben. Die Juden, also was heißt die Juden? Das Alte Testament. Das Alte Testament lehrt, wer seinen Nächsten irgendwo verwundet hat, der ist verpflichtet, in fünffacher Hinsicht die Zahlung zu leisten. Also was, also im Alten Testament, im dritten Buch Moses wird das beschrieben, was er tun soll. Er soll für den Schaden aufkommen, er soll für den Schmerz aufkommen, er soll für die Heilung aufkommen, wenn du jemanden verletzt hast. Er soll sogar die Zeiträume, was er jetzt ausgebüßt hat, er konnte nicht ernten, so sollte es ihm beim die Ernte helfen, mit einbringen und so weiter, für ihn sorgen, also wenn du jemanden verletzt hast. Und du sollst sogar für seine Beschämung, wenn du ihn geschlagen hast und so weiter, sollst du aufkommen für die Beschämung und ihn wieder in Ehren zurückbringen. Also fünffache Wiederherstellung. Mit der Wiedergutmachung beginnt das übernatürliche Leben, wenn man also an andere Menschen schuldig geworden ist, in welcher Form auch immer. In Lukas Kapitel 12, Vers 58 und 59 wird gesagt, und jetzt pass auf, sehr gut auf, das ist ganz was Wichtiges, denn hier versündigen sich Berliner mit ihrer Schnauze sehr gerne. In aller Liebe, Gott segnet die Berliner. Denn wenn du zu deinem Gegner gegenüber zum Gericht gehst, so bemühe dich, solange du noch auf dem Weg bist, mit von ihm loszukommen. Also, dass du frei bist, also nicht, dass, also einen Kompromiss findest. Solange du auf dem Weg zum Gericht noch mit ihm bist, also Vergleich, das lehrt hier die Bibel, damit er nicht etwa dich vor dem Richter ziehe und der Richter dich dann überantwortet dem Gerichtsdiener, also dem Gefängniswärter, und du kommst ins Gefängnis. Ich sage dir, und jetzt pass auf, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Also, wir sollen gucken, solange wir leben, solange die Person noch lebt, noch uns irgendwie einen Vergleich herzustellen. In Frieden einfach. Du kannst nicht mit jedermann in Frieden leben. Weißt du, wenn der Gottlose keinen Frieden will, der will keinen Frieden. Aber so viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Und so weiter. Und dann diesen Schaden so in Ordnung zu bringen, in fünffacher Hinsicht. Also zahl den Schaden, komm auf, komm für den Schmerz auf. Und sagt, trag ihn und so weiter. Ich weiß, es ist schwierig, was ich hier sage, aber es ist nötig. Sonst hast du keinen Frieden den Rest deines Lebens. Komm für die Beschämung, die er da erlebt hat, auf. Das Gesetz sagt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verstehst du? Wie soll man diesen Schaden wieder gut machen? Und ich will einfach von der Bibel dir helfen zu verstehen, wir wollen alles übernatürliche Leben. Oh, Halleluja und so weiter. Nein, vergiss es, das fängt hier unten mit beiden Beinen an und nicht mit den Händen. Mit den beiden fängt es an, wenn du anfängst, was zu tun. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie soll man diesen Schaden wieder gut machen? Er hat sein Auge verloren. Jetzt solltest du ihm vorlesen. Verstehst du? Vielleicht kann er nicht mehr sehen deswegen. Und so weiter. Du solltest deine Augen dann zur Verfügung stellen. Deine Hand ihm zur Verfügung stellen und zur Hand gehen. Und eigentlich nach der Bibel, nach 3. Mose, wenn du das richtig studierst, das Gesetz des Ausgleichs, dann musst du ihm als Sklave dienen unter Umständen und sagst, komm, ich habe dir geschadet und jetzt will ich dich als meinen Bruder annehmen oder meinen Adoptivsohn und so weiter und ich sorge jetzt für dich, trag für dich. Weißt du, er hat seinen Fuß verloren wegen dir vielleicht und sich gebrochen oder was auch immer ist, weil du ein Bein gestellt hast, zu Fall gekommen, wirtschaftlich sich ruiniert und wie viele Leute sind ruiniert worden durch irgendwelche dumme Handlungen. Du musst dich dann für ihn einsetzen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du musst dein Leben dafür aufwenden und da darfst du dich ihm nicht mehr entziehen und sagen, mit dem will ich nichts was zu tun haben. Du hast ihm geschadet und deshalb musst du jetzt gucken, den Schaden so gut wie möglich wieder herzukriegen. Und wenn du das machst, bist du deiner Schuld entledigt. Da brauchst du nicht den Herrn Jesus Christus. Du brauchst die Kraft Gottes, um dir zu helfen, dass du das kannst. Die Bibel lehrt also auch, Schmerzensgeld zu zahlen für die Wunde. Aber auch, dass du bereit bist, dafür zu leiden. Paulus sagte, und ich will das noch hinzufügen. Du musst Paulus ja aufmerksam lesen, was er schreibt. Und ich nimm herweg dieses Pfahl im Fleisch, nimm das weg. Und dann sagt er, ich muss noch hinzuleiden, denn er spürt, was er den anderen Christen angetan hat, durch die Verfolgung, durch die Schläge, durch die Lästerung. Jetzt muss er das an seinem eigenen Leib erfahren. Und dann sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, Bruder. Verstehst du, hast anderen so viel Leid zugefügt, der Gemeinde Jesu. Hast du so viel Not zubereitet und du hast sie gezwungen, Gott zu lästern. Und jetzt wundere dich nicht, wenn sie dich und deinen Gott lästern. Danke Gott noch dafür, dass du das noch ertragen kannst. Weißt du, wir müssen lernen, mit der Sache umzugehen und sie abzuarbeiten. Paulus lernte, der dachte, Herr, nimm das weg, das ist so einfach. Nein, es ist nicht einfach. Du musst es lernen, mit dem Pfahl im Fleisch zu leben. Das ist ein Stich. Wenn man jemanden beschämt hat, beleidigt hat, verleumdet hat und so weiter, dann soll man dieser Person Gutes tun, diese Person ehren, sie achten und den Spieß umdrehen. Den Spieß umdrehen, regelrecht. Genau das Gegenteil tun, was man getan hat. Und du weißt, wen du beleidigt hast. Denk an die Geschichte mit Haman und Mardochai. Mardochai will die Juden ausrotten in dem ersten Buch und vernichten und so weiter. Und dann fragt der König Haman, was soll man dem Mann tun, den der König ehren möchte? Oh, sagt er, er denkt, er wäre das. Er hätte es verdient. Und dann sagt er, oh, dann soll man ihn am weißen Schimmel setzen und durch die Stadt führen und sagen, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Sagt, gut. Der Mardochai. Du musst vorstellen, wie der geflucht hat. Ich kommt nach Hause, erzählt seiner Frau, ich muss den Mardochai auf den weißen Schimmel setzen und durch die Stadt führen und sagen, das ist der Mann, den der König ehren möchte. Aber genau das war die Wiedergutmachung. Gott zwingt manchmal zur Wiedergutmachung, wenn man ehrlich ist und aufrichtig ist. Gott hat zum Beispiel Jakob zur Wiedergutmachung gezwungen, ob er wollte oder nicht. Und die Söhne Jakobs zur Wiedergutmachung gezwungen. Er hat sich an seinen blinden Vater versündigt. Und was machen seine Söhne? 10 Söhne versündigen sich auch an Jakob und sagen, ein wildes Tier hat deinen Sohn Esau gefressen. Und das, was sie jetzt mit dem Esau, mit dem Jakob getrieben haben, das müssen die Brüder auch ausbaden. Die müssen den Gang nach Canossa gehen. Und die müssen in Ägypten sich einfinden. Und sie müssen sich von Josef bücken und Josef um Korn bitten. Und Josef gibt sich zu erkennen. Und Josef muss auch lernen zu vergeben. Und Gott hat mich vergessen lassen, meine ganze Geschichte. Und erst da passiert Heilung, als Josef vergisst seine ganze Geschichte, sein Vaterhaus. Er hat sich getrennt von allem innerlich, was die ihm angetan haben. Das Gegenteil tun. Und er nimmt die Brüder in den Arm, statt abzuschlachten. Der hat sie in der Hand gehabt. Aber er nimmt sie um den Hals und küsst und sagt, Brüder, wir sind doch Brüder. Auch was passiert ist, wir müssen lernen, für die Ewigkeit zu leben. Das ist das übernatürliche Leben in der Gemeinde, in der Gesellschaft, wo wir sind. Gott hat uns hier einige Lektionen bereitgestellt vor die Füße, an der kommen wir nicht vorbei. Konzentriere dich auf dein inneres Leben, auf den Gehorsam. Plötzlich steht dir irgendeine Person, meistens wenn du betest und so ganz heilig bist und denkst, dass du jetzt heilig bist, plötzlich steht irgendwie ein anderer, der noch heiliger ist als du oder unheiliger, steht vor dir und sagt, und was ist mit dem? Und was ist mit der? Und was ist mit jenem? Und dann kommt alles raus und nein, Herr, das ist schon längst vergessen. Nein, bei Gott sind die Dinge nicht vergessen. Sie sind erst vergessen, wenn sie aufgearbeitet wurden. Und dann ist die Frage, was ist alles noch in deinem Herzen? Achte darauf, dass du auf niemanden böse bist. Weißt du, wie oft haben wir so eine bittere Wurzel? Also mit der und mit dem. So bittere Wurzel. Dass wir auf niemanden bitter sind. Verstehst du? Du musst kein großer Sünder sein. Schon die bittere Wurzel. Die trägst du mit für die Ewigkeit. Das ist wie die kriegst du nicht raus. Wir haben zu Hause, ich weiß nicht, ob es bei euch hier in Brandenburg auch sowas gibt, aber bei uns zu Hause gab es die Quecken. Das ist so Unkraut in Kartoffelacker. Weißt du, da musst du mit Wurzeln die raus. Da kannst du nicht einfach nur einfach das grüne Gras abhacken. Da musst du diese Quecken mit den Wurzeln entfernen. Und die bittere Wurzel muss entfernt werden. Dass du über niemand Negatives redest. Die schlimmsten Sünden sind nicht die Sünden mit der Hand, sondern die Sünden mit der Zunge. Die Zungensünden, die sind die schlimmsten Sünden. Rufmord gehört dazu. Wenn du jemanden in Verruf bringst, wenn du jemanden unglücklich machst, wenn du die ganze Freude am Leben einem nimmst und das zerstörst eine ganze Person. In Matthäus 5, Vers 22, jetzt hör zu gut, Hör gut zu, Berliner, hört gut zu. Oder wer auch immer ist. Ich sage euch, sagt Jesus in der Bergpredigt, wer mit seinem Bruder zürnt. Zürnt. Verstehst du? Das ist übernatürliches Leben. Das sieht man gar nicht. Du zürnst. Du bist böse, aggressiv oder verärgert. Wer über seinen Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Narr, du Idiot, du Trottel, oder was weiß ich, was wir alles noch sagen, der ist des höllischen Feuers schuldig. Überleg einmal. Der ist des höllischen Feuers schuldig, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr. Und wie oft hast du schon zu deinem Bruder, seiner Schwester gesagt? Das sind die schlimmsten Sünden, die Zungensünden. Lästerer, Spötter und so weiter, sie leben sehr gefährlich. Die loses Maul haben, die leben sehr gefährlich. Deshalb, übernatürliches Leben beginnt mit der Zunge. Mit neuen Zungen werden sie reden. Das ist nicht nur, dass man unverständliche Sprache spricht, nein, dass man Lob redet, was wohllautet, was einen erbaut, was einen ermutigt. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Weißt du, wer andere richtet, wird selbst gerichtet. Wie wir andere vermessen, so werden wir auch vermessen. Oder wie wir anderen vergelten, so wird auch uns vergolten werden. Wer gerettet werden möchte, der muss eigentlich mit der Heiligung anfangen. Das ist das übernatürliche Leben. Übernatürliche Leben ist Heiligung. Ich bin heilig, sagt Gott, und ihr sollt auch heilig sein. Der muss also geistig sein und so weiter. Der muss einfach geistig und geistlich gepolt sein. Der muss einfach offen sein und ehrlich sein und der muss Kultur haben. Wisst ihr, geistliche, christliche Kultur ist ganz was anderes, dass nicht nur bei Rot über die Ampel gehst. Nein, geistliche Kultur ist, dass du zuvorkommen bist. Dass wir Frieden haben. Und weißt du, Frieden im Herzen. Die Friedfertigen werden Gottes Kinder heißen, steht in der Seligpreisung einmal. Die Friedfertigen, die einfach Frieden haben mit ihren Mitmenschen. Frieden halten, Frieden pflegen. Friedfertigen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Also das übernatürliche Leben beginnt mit diesen ganz einfachen, schlichten Dingen des Alltags. Des Zusammenlebens, des menschlichen Zusammenlebens untereinander, in der Gemeinde, in der Familie, in der Gesellschaft, überall. Und dann das, was du nicht kannst, das kannst du dann Jesus bringen. Jesus ist nur für die Dinge zuständig, wo wir nicht fähig sind, etwas zu tun, etwas dagegen zu tun. Du kannst nicht mehr die Sache wieder gut machen. Die Leute sind weggezogen, du kennst sie nicht mehr und so weiter. Jetzt kannst du dann Gott anheimstellen, dann sagst du, dann gebe ich dann den Armen. Aber Jesus ist nicht für Dinge zuständig, wo du noch was verändern kannst. Und Gott schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, Geschwister und Freunde. Gott schaut auf das Herz an. Was ist in deinem Herzen los? Was für eine Geisteshaltung hast du? Was für eine Gesinnung bringst du an den Tag? In Hebräer Kapitel 3, Vers 12 und folgende Verse, da heißt es, seht zu, Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe. Naja, das glauben wir noch schon was. Aber jetzt hör mal weiter zu. Dass er es abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage. Also du musst dich selbst ermahnen, nicht die anderen, dich selbst. Und ich predige zu mir selber auch heute. Und wir sind alle mit im gleichen Boot. Und ermahnt euch selbst alle Tage, dass, wo es heute noch heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde oder der Betrug der Sünde anheimfalle. Also wir müssen uns selbst jeden Tag ermahnen, dass wir nicht in Zorn geraten, in Wut geraten, in Rebellion geraten, in Rebellion gegen Gott. Warum hast du mich hier rausgeführt? Warum bin ich in dieser Gemeinde? Warum bin ich mit dem und mit dem zusammen? Warum musste mir dieser oder jener über die Quere laufen? Nein, Gott hat alles gefügt und er weiß, warum das alles so ist. Hebräer 10, wenn ich dann weiterlese in Hebräer. Weil wir denn, liebe Brüder, durch das Blut Jesus für die Freiheit haben, im Eingang in das Heiligtum, in das Allerheiligste und so weiter, und uns aufgetan ist, der Weg zum Leben, und dergleichen, dann heißt es, lasst uns mit einem wahrhaftigen Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen mit Gott wandeln, frei von jedem bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit dem reinen Wasser. Wir sollen besprengt an unserem Gewissen, gereinigt an unserem Gewissen wandeln. Das wir nichts uns vormachen. Auch Notlügen sind Lügen. Auch Notlügen sind Lügen. Weißt du, wir machen uns kein Gewissen. Morgen ist alles wieder vorbei. Aber das ist alles festgehalten. Die Kamera läuft. Die Kamera läuft. Wir sind auf Sendung. Das geht alles nach oben. Und dann lese ich weiter. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, dass sie verheißen hat und so weiter. Dass wir nicht vergessen die Liebe und nicht verlassen unsere Versammlungen. Das gehört auch dazu in Hebräer Kapitel 10. Wir einige pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, je mehr wir wissen, der Tag ist nahe, Jesus kommt bald. Denn wenn wir mutwillig sündigen, mutwillig. Weißt du, du kannst nichts dafür, wenn du mal ausrutschst. Und wir fallen alle mannigfaltig. Aber wenn wir mutwillig uns was vornehmen, diese Sünden werden kaum vergeben. Die musst du ganz schön büßen. Ich denke nur, David war ein Schlitzohr. Weißt du, er war ein lieber Junge, hat den Heiland lieb gehabt und Kind Gottes und alles und so weiter. Und er hat sehr viele Fehler gemacht, er war Freund Gottes. Und Gott hat ihm seine Fehler vergeben. Aber eine Sünde hat ihm nicht vergeben. Das ist die Sache mit Uriah. Der auch den Ehebruch hätte Gott ihm vergeben, aber den Mord, den er bewusst den Mord an Uriah beging, und da mussten 4 seiner Söhne sterben. 4 seiner Söhne müssen sterben, weil er bewusst den Mann ins Unglück gestürzt hat. Und er hat gesagt: Hör mal, Joab, schick ihn an die heißeste Front, wo es am schärfsten geschossen wird, und dann zieh dich schnell zurück, dass es ihn erwischt. Und dann macht er noch so große Beerdigung, Staatsbegräbnis. Guck mal, das ist alles Heuchelei, was oft mit den Staatsbegräbnissen passiert. Ich denke nur an Rommel. Hitler hat ihn zum Selbstmord gezwungen und dann für den Rommel noch ein Staatsbegräbnis gegeben. Dem hat er nicht gepasst. Weißt du, es kommt in der Ewigkeit kommt alles raus. Man macht ein Staatsbegräbnis und dann kommt der Prophet Nathan. Und dann wird sogar er aufgebaut. Bauscht auf und sagt, der Mann ist des Todes schuldig. Und dann sagt der Prophet, und weil er so gerichtet hat, du bist der Mann. Denk an Uriah. Verstehst? Denk an Uriah, was da passiert ist. Geschwister, das ist bewusstes Sündigen. Und da heißt es, wer das tut, also bewusst, Gott hat ihm vergeben und alles andere und so weiter, der ist schuldig des ewigen Feuers. Gott will nicht Opfer, sondern Gott will Gehorsam haben. Gott will Gehorsam haben und nicht irgendwie welchen frommen Aktivismus. Weißt du, viele Menschen, die werden Missionare und missionieren und predigen und gehen auf die Straße und was weiß ich. Das will Gott gar nicht. Gott will unser Gehorsam haben. Bring die Dinge in Ordnung, die in Ordnung zu bringen sind. Und dann erst werd Missionar. Bereinige das, was du bereinigen sollst. Gott will nicht unser körperliches Leiden. Das will er nicht, aber weißt du, aber dass du dich dann kasteist und dich quälst und hungerst, das ist Hinduismus. Gott will Gehorsam. Und sagt, Gehorsam ist mehr als Opfer. Gehorsam ist mehr. Er will unsere Liebe zu Gott, also Gott will unsere Liebe zu ihm sehen, dann die Liebe zu unseren Mitmenschen. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen auch also. Gott will einfach unseren Gehorsam. Nicht unser Perfektionismus, das alles, ja, wir müssen Ordnung haben. Vergiss die ganze Ordnung. Gott pfeift auf die ganze Ordnung. Gott braucht Gehorsam, nicht Ordnung und nicht Disziplin, da weißt du, in Reih und Glied. Nein. Gott will Ordnung haben, dass man auf seine Gebote eingeht. Johannes 14, Vers 15 und folgende Verse. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt er. Und ich will meinen Vater im Himmel bitten und er wird euch den Tröster senden. Warum manche den Heiligen Geist bis heute noch nicht haben? Die können schon längst haben, aber nicht haben, ist, weil sie die Gebote Jesu nicht einhalten. Und das Gebot Jesu ist das Gebot der Liebe. Liebe Gott und deine Nächsten. Und dann will ich den Vater bitten und er wird euch den Tröster senden. Und den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, den Geist der Wahrheit. Und das ist, dass man ehrlich ist zu sich selbst. Die Ehrlichkeit ist nicht, dass du nach außen hin ehrlich bist, nein, zu dir selber zuerst einmal. Wenn du zu dir selbst nicht ehrlich bist, kannst du auch draußen nicht ehrlich sein. Und dann sagt er, ich will euch nicht weise lassen und so weiter und ich will kommen und euch zu mir nehmen. Glaub doch nicht, dass Jesus dich annimmt, wenn du unehrlich bist. Viele Christen, die tun nicht, was er sagt. Was er euch sagt, das tut. Wir haben in Lukas Kapitel 10, Vers 39 bis 42 eine interessante Geschichte. Das sind zwei Schwestern, könnten sagen zwei Seelen, zwei Menschen. Viele Christen sind so wie Marthas. Weißt du, sie sorgen für Jesus, für die Küche, sie brutzeln, sie wollen ihn bequem, dass er schön hat und dass es ihm schmeckt und dass er gesund ist und so weiter. Aber es gibt so wenige Marias. Maria saß zu den Füßen Jesu und hörte zu. Wir sind aufgerufen, uns für das übernatürliche Leben vorzubereiten und zu hören, was er uns sagt. Wo der Herr den Finger in die wunde Stelle legt. Und wenn Gott dich ermahnt irgendwo, und ich meine nicht, dass der Pastor dich ermahnt oder dich die Geschwister und Freunde ermahnen oder die Menschen ermahnen, nein, wenn Gott dich ermahnt und den Finger in die wunde Stelle legt, dann solltest du aufwachen und sofort rennen und tun, denn das ist dran. Weißt du, und das ist noch möglich, noch wieder gut zu machen, so gut es geht. Wenn nachher die Warnung, dieses Mahnen vorbei ist, dann ist der Zug abgefahren, dann ist es zu spät. Also viele Christen sind also Marterseelen. Maria hat sich nicht groß aufgeopfert für Jesus. Weißt du, manchmal misst man und sagt man, ja, guck mal, wie der hingegeben Gott dient, was für Opfer er bringt. Gott schaut nicht auf die Opfer, Gott schaut auf das Herz. Maria, sie tat nichts Besonderes. Sie hat nur Jesus zugehört. Sie hat nur auf Jesu Lippen geachtet. Was sagt er jetzt? Guckt er mich an? Meint er mich? Wen meint er jetzt? Sie hat sein Wort ernst genommen. Das ist, fang an, übernatürliches Leben zu leben. Nimm die Worte Gottes ernst. Diese Rema-Worte, die jetzt so im Augenblick passieren. Und ich sage euch, da wäre ein Wunder passieren, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Und sie hat auf jedes Wort aufgepasst. Und von der anderen Maria, der Mutter Jesu, heißt es einmal, und sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Toll, finde ich, von dieser Frau. Sie hat nicht groß diskutiert, vergiss die ganzen Diskussionen, wo auch immer. Und beweg diese Worte in deinem Herzen. Was hat er denn gemeint jetzt? Was heißt denn das? Was soll denn das? Und schon allein durch dieses Fragen kommst du auf eine Spur. Öffnen sich die Horizonte für dich. Jesus tadelt die Martha, die sich nur in der Küche sich aufopferte. Sie war selbstlos, sie war eifrig. Aber er tadelt Martha, Martha. Und Maria wartet auf das Wort Jesu, bevor sie was tat. Geschwister, wir müssen auch lernen, auf die Worte Jesu zu hören, das, was er euch sagt. Und das ist, wie man das übernatürliche Leben anfängt. Und wenn Gott etwas aufwühlt, irgendwo uns einen beunruhigt, irgendwo uns anspricht, und manchmal benutzt er sogar ungläubige Leute, auch die ungläubigen Leute haben den Heiligen Geist. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir egal. Auch die werden vom Geist Gottes gelenkt. Auch wenn sie noch große Sünder sind. Weißt du, jeder Kern der Wahrheit in sich, Kern, ein bisschen Licht in sich, ein bisschen Glauben in sich, ein bisschen Gott in sich, jeder von uns Menschen. Und dann sagt er, ja, und du willst Christ sein? Und du willst Christ sein? Und du benimmst, wie benimmst du dich da? Weißt du, die Atheisten wissen besser, wie Christen aussehen sollen, als die Christen selbst. Obwohl sie die Bibel nicht lesen und gar nichts mit der Bibel zu tun haben wollen. Frag einen Türken. Der Türke sagt dir ganz leicht, wie man, was ein Christ ist. Ich will nur sagen, lass uns nicht die verdammen und vielleicht sind sie bei Gott besser dran als manche Scheinchristen. Maria wartete, bis Jesus was sagte. Sie hat nicht nur aus sich heraus gehandelt, sondern bis sie Frieden und Ruhe in sich hatte. Bis sie Frieden hatte, ja, das ist, was der Herr will. Und wenn Gott uns dann die Sünde zudeckt, dann kannst du ja wieder das übernatürliche Leben führen. Wenn er sagt, es ist vergeben, du hast alles getan, was du konntest. Du hast dich bemüht, du bist hingegangen, du hast dich erkundigt, du hast geguckt, ob die noch dort wohnen. Und das hat nicht geklappt. Und dann kannst du zu Jesus gehen und kannst sagen, Jesus, ich habe alles getan, was ich konnte, es geht nicht mehr. Das muss ich dir anheimstellen, die Sache. Bring die Sache in Ordnung. Etwas in mir, als junger Christ, ich wusste, du sollst Christus bekennen, sollst sein Zeuge sein und schäme dich nicht an Christus, an sein Wort, an sein Evangelium. Und wenn du dich an Christus nicht schämst, er wird sich an mir nicht schämen und. Das habe ich alles gewusst. Und ich habe einen meiner besten Freunde gehabt. Franz hieß er. Und Ich wollte ihm schon sagen, ich habe mir schon oft zurechtgelegt, wie werde ich es ihm sagen, dass ich Kind Gottes bin, dass ich wiedergeboren bin. Und habe es nicht fertiggebracht. Habe gedacht, er nimmt mich nicht ernst, weil wir beide zu viel Streiche gemeinsam gemacht haben. Weißt du, ich habe einfach, dann hätte er sagen können, ja, weißt du, du willst Christ sein, aber was hast du alles da und da und dort gemacht? Weißt du, dann hätte er mir alle die Leviten verlesen und so. Und ich wusste, das muss irgendwie eine ganz ernste Sache sein, dass ich ihm sage, du Franz, du musst dich auch bekehren. Ich habe mich bekehrt jetzt. Ich bin zu Jesus gekommen. Komme ich eines Tages nach Hause, dann kommt mir die Mutter bleich an meine Mutter entgegen und sagt, weißt du, was mit Franz passiert ist? Der ist mit dem Schlepper umgekippt und sofort tot. Und jetzt stand vor mir mein Franz, mein Freund. Und nachts kriege ich Albträume, schreckliche Albträume. Die haben mich verfolgt, lange Zeit. Ich war in der Seelsorge, hat nicht funktioniert. Da stand er und sagte, und du hast mir nichts von Jesus gesagt. Und du hast mir nichts von Jesus gesagt. Und immer wieder, ich habe schon Angst gehabt. Denn ich wusste, es gibt eine Ewigkeit. Und du hast mir nichts von Jesus gesagt. Und dann habe ich gebetet und das Blut gebracht und die Bibel gelesen und was weiß ich, auch Zeugnis dann weiter missioniert. Ich habe gedacht, ich will jetzt nicht mehr so faul sein, wie ich bisher war. Und du hast mir nichts von Jesus gesagt. Und irgendwo eine Seelsorger sagt, du gibst jetzt Jesus ab. Und lass bei Jesus und nimmst diesen Ball nicht mehr an. Du kannst nichts mehr machen. Du hast alles getan. Jetzt, du hast Buße getan, genug Buße getan in deinem Leben. Du bist zu der Familie gegangen. Ich bin zu der Familie gegangen. Ich habe gesagt, weißt, ich habe gewusst, ich muss dem sagen, er muss Christ werden. Er muss ein Jünger Jesu werden. Aber ich habe es unterlassen. Und Unterlassungssünden sind die schlimmsten Sünden. Das sind die Sünden der Christen, der Christenheit, Unterlassungssünden. Und dann sagt er, überlass es Gott. Und irgendwo habe ich dann einen Traum gehabt oder eine Botschaft oder eine Vision. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall, ich habe es dir vergeben. Aber der Franz wird in der Ewigkeit aufstehen und mich anklagen. Er hat ein Recht dafür. Anklagen, du hast mir nichts von Jesus gesagt. Ich habe es Gott überlassen und habe Frieden bekommen. Und der Friede ist es, was mich trägt und bis heute trägt. Und ich weiß, Franz wird eines Tages aufstehen und ich werde mich schämen. Aber ich weiß, Jesus hat für diese Sünde gebüßt. Er hat seinen Preis, sein Leben gegeben. Auch für diese Schwäche. Es war ja Schwachheit. Feigheit war das von mir. Und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Das steht in der Bibel schon. Und das war Feigheit. Und ich war noch nicht so weit und noch nicht so reif. Aber diese Dinge haben mich reif gemacht. Pass auf das nächste Mal. Fang gleich, wenn Gott irgendwo eine Mahnung gibt, wenn Gott einen Impuls gibt, geh sofort hin, steig ins Auto und fahr los. Dann zögere nicht, dann ist es Alarmstufe. Und wie oft ist es passiert, wo ich manchmal gezögert habe, na, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Dann zwei, drei Tage später, die Person ist verstorben. Die Person ist verstorben. Der Zug ist abgefahren. Und du hättest einen Auftrag gehabt. Und wir haben oft einen Auftrag von Gott und wir haben unterlassen. Fang an, ein übernatürliches Leben zu leben, dass du sensibel bist für die geistigen Impulse, was gerade angesagt wird. Was der Geist euch sagt. Wie heißt es in der Bibel, welche der Geist Gottes leitet? Die sind Kinder Gottes. Wir müssen anfangen, vom Geist uns leiten zu lassen. Und Martha, du machst dir so viel Mühe. Wir machen manchmal in der Gemeinde, sind wir so aktiv, wir sind so fleißig. Und wir denken, da muss Jesus begeistert sein. Nein, er ist von der Maria begeistert, die ihm zuhört, die auf ihn eingeht, die seinen Willen tut. Und es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und was ist der Wille Gottes für dein persönliches Leben? Du hast das Monogramm Gottes in dir. Ich hab's in mir. Jeder hat in uns. Weißt du, wir haben das Lebensbuch in uns. Wir wissen's, das Lebensbuch, die Gene, DNA. Das ist alles in uns. Und du musst es nur erkennen. Drauf zu arbeiten und darauf achten, was der Geist zu sagen hat. Deshalb 7-mal in den Sendschreiben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was der Geist den Gläubigen sagt, den Christen sagt. Und du siehst, da hat immer was zu sagen. Da ist nur eine Gemeinde wissen, wo er nichts zu sagen hat. Du hast eine kleine Kraft, das ist okay. Aber sonst, ich habe wieder dich. Dass du das duldest, dass du jenes duldest. Du siehst also, das übernatürliche Leben ist, dass wir manches in unserem Leben dulden, noch zulassen, noch mitmachen. Obwohl wir wissen, das ist verkehrt, das ist nicht richtig, das ist nicht okay, das ist nicht koscher, aber wir machen mit. Das ist, willst du noch selig werden? Willst du noch weiter glauben? Ich weiß, es hat mich bewegt, als ich mich hier über dieses Thema vorbereitet habe. Fang an, ein übernatürliches Leben zu leben. Das ist nicht mehr ein Leben von dieser Welt und für diese Welt. Wir leben für die Ewigkeit. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Wir müssen das alles sowieso zurücklassen. Und je früher wir uns von diesen Dingen trennen und loslassen, desto mehr können wir in die Herrlichkeit Gottes erfahren. Wir müssen uns auf das andere, auf das Übernatürliche vorbereiten und die Weichen dafür stellen. Weißt du, jetzt sieht alles noch so harmlos aus, aber plötzlich gehen die Weichen auseinander und dann der eine geht in die Richtung, der andere geht in die Richtung. Solange du auf dem Weg bist, solange du noch die Möglichkeit hast, Kurskorrekturen vorzunehmen, nimm sie vor, egal was es ist. Das übernatürliche Leben ist nicht das, was das Fleisch sagt, sondern was der Geist sagt. Was Gott sagt, was das Wort Gottes sagt. Und da, es kommt raus. Weißt du, das, was der Mensch sieht, das wird aufgehen, das wird kommen, das wird passieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben achten. Wohin führt mich der Heilige Geist? Du bist vielleicht gerade hierher gekommen, damit du die richtigen Leute findest, die dich richtig bearbeiten, dich richtig massieren, dich richtig bedienen und denen du dienen kannst. Weißt du, wir sind füreinander da. Wir sind nicht nur einfach da. Weißt du, wir dienen einander, jeder mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und wir schädigen einander. Wir schädigen uns auch einander, wenn wir das nicht tun, was wir tun sollten. Vernachlässigen und so weiter. Deshalb heißt es auch im gleichen Zusammenhang, also zornig sein, Versammlung verlassen und Gnade versäumen. Alles hängt in dem gleichen Spruch, Bibelvers. Alles in dem selben Vers. Wir haben es in der Hand. Und nur das, was du nicht kannst, kannst du Gott um Hilfe bitten. Und das ist sehr wichtig, dass du das als Christ weißt. Weißt du, die Pfingstler und Charismatiker sind manchmal so, die denken, alles macht der Heilige Geist, alles macht Jesus, alles macht Gott. Nein, er inspiriert uns, er tut, sagt uns, er befiehlt uns und wir müssen es tun. Er ist der Chef, der Boss, Tonangeber. Er trägt die Fahne und wir müssen dem Herrn folgen. Fang an, übernatürliches Leben zu leben. Also ich weiß, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, im Geist zu wandeln, dem Geist Gottes Raum zu geben. Dem Geist Gottes einfach zuhören. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Und dann geht es an den Punkt, gleich die erste Gemeinde, die heiligste Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus, die sogar noch Timotheus, Johannes und Paulus hatte und was weiß ich, wer noch alles in dieser Gemeinde sich bewegte. Und ich hab wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die erste Liebe. Und was ist die erste Liebe? Gott zuerst. Gott zuerst. Fang an, ein übernatürliches Leben zu leben. Fang an, Gott zuerst zu leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches alles zufallen. Gott zuerst, die erste Liebe. Weißt du, dass vor alles andere egal ist, egal was die Leute sagen, was die Leute schreiben, was die Leute denken, was die Leute tun. Nein, mir ist Gott das Wichtigste. Wenn das unser Motiv ist, Gott das Wichtigste. Und ich bleibe da, weil ich aus Liebe zu Gott hier bin. Und ich diene aus Liebe zu Gott. Gott zuerst, die erste Liebe. Und weißt du, was die Gemeinde gemacht hat? Die war aktiv, super aktiv, den tollsten Chor, den tollsten Prediger und so weiter. Du tust je länger, je mehr aktiv, aber Gott pfeift auf die Aktivität, Gott pfeift auf die Martha, Gott will Marias haben. Und Maria saß, ich kann mir vorstellen, wie das Mädchen da unten sitzt und, oh, Herr Jesus, Heiland, weißt, die guckt in die Augen, oh, süßer Jesus, lieber Heiland, ja, sag doch nur und so weiter. Weißt du, Sie hat mit dem Herzen zugehört, mit dem Herzen geglaubt und vertraut. Maria, gewiss, sie hat auch ihre Probleme gehabt. Maria sagt, wie mit Martha zusammen, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Weißt du, die haben auch ihre Probleme. Aber sie hat zugehört und das hat der Heiland gelobt in ihr. Hörst du Jesus zu? Nachts, wenn du im Bett liegst, hörst du Jesus zu? Dem Heiligen Geist hörst du zu, wenn du irgendwo entspannt bist. Weißt du, Hektik. Warte, du musst vorstellen, da brutzelst du, da läuft die Topf, Kochtopf über. Und ich kann mir so vorstellen, wie so orientalische Küche ausgesehen hat und riecht und was weiß ich. Da ist was los. Und Maria schafft es ganz ruhig, zu den Füßen Jesus zu sitzen. Sich mit Jesus zu unterhalten. Fang an, ein übernatürliches Leben zu leben. Wann hast du zum letzten Mal mit Jesus gesprochen? Persönlich gesprochen. Nicht ein Mess, mit einem Pastor vorgeschickt oder Priester vorgeschickt, liest man eine Messe für mich. Nein, wann hast du zum letzten Mal selber mit ihm geredet? Wann hat er mit dir geredet? Nicht nur, dass du mit ihm geredet hast, vielleicht schütten wir unsere Nöte tagtäglich vor ihm aus. Aber wann hat er zu dir geredet? Mein Sohn, meine Tochter? Übernatürliches Leben ist mehr, als nur in die Gemeinde gehen. Ist mehr, als nur Zehnten geben. Ist mehr, das alles ist richtig und das ist alles nötig. Aber Gott will mehr haben, ist Gehorsam. Ist Gehorsam. Und da krankt es. Weißt du, Gott will keine Theoretiker. Gott will keine Schriftgelehrten haben. Gott will Menschen haben, die nicht nur die Bibel kennen, sondern die Bibel ausleben. Das ist Lebe, übernatürliches Leben. Das, was da drin geschrieben steht. Sei Täter des Wortes. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns motivierst, den ganzen Weg zu gehen. Und nicht nur die erste Male, auch die zweite Male und die dritte Male. Herr, dass wir einfach dir folgen, Schritt auf Schritt. Und ich danke dir, dass du uns heute Nachmittag gelehrt hast, übernatürlich zu leben, übernatürlich zu denken, auf dich zu hören, was du sagst. Und ich möchte, dass jeder von uns eine Maria wird, eine Maria-Seele, die dir zuhört, die zu deinen Füßen sitzt, die das beste Teil erwählt hat, die einfach sich nicht von ihrer Schwester aus der Ruhe bringen lässt. Herr, und wie oft lassen wir uns von unseren Mitmenschen aus der Ruhe bringen und in eine Hektik, auch jetzt, wenn wir auf Weihnachten zugehen, dass wir im frommen Stress hineingeraten, das muss gemacht werden und dies muss gemacht werden. Nein, Herr, wir möchten uns dir neu weihen, neu hingeben, neu dir zur Verfügung stellen. Wir möchten sagen, hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht hört. Ob wir es verstehen oder nicht, wir möchten hören, was du sagst und wir möchten tun, was du sagst. Hilf uns, gib uns ein gehorsames Herz, ein Herz wie deins, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du auch diese Botschaft segnen wirst und dass diese Botschaft nicht leer zurückkommt, sondern in der Ewigkeit Frucht trägt. Lieber Heiland, ich preise dich. Ich preise dich, dass du an unseren Herzen arbeitest, an jedem Einzelnen, wenn wir hier versammelt sind. Du wirst uns ans Ziel bringen, jeden Einzelnen, durch unsere Schwierigkeiten, durch unsere Probleme, durch unsere Kämpfe, durch unsere Krankheiten, durch unsere Nöte, durch unsere Ängste, arbeitest du an uns. Du wirst uns vollenden und uns zum vollen Mannesalter in Christus werden lassen. Danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Amen.